MDR aktuell. Das Nachrichtenradio.
Es wirkt vielleicht noch einigermaßen weit weg, aber auf der anderen Seite des Sommers, also konkret am 1. September, das sind noch 23 Wochen, bis dahin wird in Thüringen und in Sachsen ein neuer Landtag gewählt. Anfang Juni gibt es ja auch bereits die Europawahl. Grundsätzlich sind Wahljahre ja durchaus was Schönes, denn hier lebt der Gedanke der Demokratie auf. Es wird um die besten Ideen für die Zukunft des Landes geworben. Was allerdings vielleicht ganz nett klingt, gleitet auch gern mal ab. Die Polarisierung ist doch deutlich zu spüren. Mitunter wird in der Argumentation dann mit Halbwahrheiten jongliert oder es wird auch gar nicht mehr zugehört. Und das sowohl im politischen Raum, aber auch in der Diskussion unter den Wählerinnen und Wählern. Wie kann es gelingen, die Polarisierung vielleicht auch zurückzudrängen und auch wieder in eine offenere Diskussionskultur einzusteigen? Ich spreche darüber mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck. Herr Gauck, ich grüße Sie herzlich.
Hallo.
Herr Gauck, wann hatten Sie eigentlich das letzte Mal das Gefühl oder haben vielleicht auch mit dem Kopf geschüttelt, weil Sie gemerkt haben, naja, so sollte eine Debatten- und Diskussionskultur dann vielleicht doch nicht ablaufen?
Die habe ich öfter, zumal in Wahlkämpfen. Aber das gehört halt dazu. Ich meine, das liegt nun nicht jedem, diese zugespitzten Formulierungen oder auch die Beschreibungen der jeweiligen politischen Gegner als völlig abseitig oder Schlimmeres. Und da muss man durch. Und solange sich aber noch Unterschiede ausmachen und solange es eine seriöse Debattenlage gibt und vor allen Dingen, solange es noch eine Vielfalt von Medien gibt, können wir sagen, das ist noch zu ertragen, was wir erleben.
Aber haben Sie das Gefühl, die Debattenkultur hat sich verschärft oder sind wir einfach empfindlicher geworden?
Wir sind empfindlicher geworden und das merkt man, wenn man alte Aufnahmen, historische Aufnahmen hört, wie sich Strauß und Wehner zum Beispiel behagt haben, seinerzeit in der alten Bundesrepublik im Parlament. Aber wir sind zum Teil auch enthemmter geworden durchs Netz. Die Debatten im Netz, zum Teil aus der Anonymität heraus, haben ja oft jedes Maß verloren und manche Politiker haben sich schon ausgeklinkt, weil sie es nicht ertragen können. Ich habe vor ein paar Jahren mal selber ein Buch gemacht über Toleranz, weil mir fraglich wurde, muss man eigentlich hier jetzt draufhauen oder brauchst du auch ein Verständnis für sehr kontroverse Debatten? Und ich denke, unsere Gesellschaft ist noch stabil genug, um sehr kontroverse Debatten auszuhalten.
Das heißt, die Polarisierung, von der ja auch viel die Rede ist in der Gesellschaft, nehmen Sie die schon auch wahr oder finden Sie die gar nicht so schlimm, weil Sie sagen, na, hier wird eben einfach diskutiert, gestritten?
Also politische Differenzen sind wichtig. Die Leute müssen wissen, warum sie wen wählen. Was weniger gut ist, ist, dass so eine Polarisierung existiert in Deutschland noch nicht ganz so schlimm, wie wir es in unserem Nachbarland Polen gesehen haben oder in den USA, wo im Grunde zwei Lager so unerbittlich gegenüberstehen, dass oftmals bis in die Familien hinein keine Brücken mehr existieren. Da sind wir noch nicht. Aber es gibt ein wachsendes Unverständnis für diese offene, liberale Gesellschaft. Das ist für viele Menschen eine Überforderung. Das sehen wir gerade in dem Teil, in dem wir uns gerade befinden, in Mitteldeutschland, aber auch generell in allen Ländern. Die Moderne fordert sehr viel Eigenverantwortung und sehr viel Bereitschaft, den Wandel zu akzeptieren. Und stark konservativ geprägte Menschen, und das sind in aller Regel in Europa ein Drittel der Bevölkerung, sind in solchen Situationen, wo es forcierten Wandel gibt und sehr viele Krisen, dann nicht mehr zufrieden mit den Politikangeboten der konservativen Mitte.
Aber ist dann eigentlich das Ausgrenzen, also diese Brandmauer gegenüber der AfD, im Osten wirklich sinnvoll? Oder sorgt das eben dafür, dass die Menschen Zweifel am Funktionieren der Demokratie haben, weil dann eben gar nicht mehr um den besten Weg gestritten wird, sondern es findet ein Ausgrenzen statt?
Solange die AfD im Bereich dessen bleibt, was unser Grundgesetz für unsere Demokratie definiert, wäre eine stärkere Einbeziehung richtig. Aber der Verdacht ist eben der, dass diejenigen, die eher eine bürgerlich-konservative Mitte bilden, dass die eher ausgegrenzt wurden und aus der AfD raus sind. Und diejenigen, die stärker völkisches Spruchgut und völkisches und antidemokratisches Denken haben, dass die zurzeit dominieren. Und deshalb ist bei uns, anders als in Skandinavien, anders als in der Schweiz, die nationalpopulistische Partei kein Partner für Koalitionen, sondern wir müssen sie stellen und mit ihnen hart debattieren. Und zwar in der Richtung, dass sie möglicherweise sich von denen Schritt für Schritt trennen, die diese Ungewissheit erzeugt haben, wofür stehen die eigentlich?
Also im Stellen und der harten Diskussion letztlich koalitionsfähig machen auf einen langen Weg.
Das ist eine Situation, wie sie in Österreich existiert und in Schweden. Wir müssen ja uns vorstellen, dass wir Teil einer Bewegung sind, die ganz Europa umfasst. Und die unterschiedlichen nationalpopulistischen Parteien sind auf unterschiedlichen Trips. Und unsere sind auf einem schlechten Trip. Unsere. Und in Schweden zum Beispiel stützt jetzt die nationalpopulistische Partei, die auch einmal sehr nazimäßig war, die ist mehr in die Mitte gegangen, stützt jetzt eine bürgerliche Regierung. Und in Finnland ist es ähnlich. In Österreich gibt es Koalitionen der Freiheitlichen auf Länderebene, manchmal sogar mit den Sozialdemokraten. Also da ist die Partei in einer anderen Entwicklung. Und das sollten sich viele der Wählerinnen und Wähler einfach nochmal klar machen. Wo befindet sich diese Partei und ist meine Wählerstimme dort eigentlich gut? Also da brauchen wir eigentlich von der Union in Deutschland wertkonservative Angebote, die dem verunsicherten konservativen Wähler zeigen, bei uns seid ihr richtig aufgehoben und nicht bei denen.
Das heißt, die CDU positioniert sich da gerade nicht deutlich genug in ihren Augen. Wie erklären Sie sich eigentlich, dass gerade im Osten die Unzufriedenheit mit der Demokratie, wie sie in Deutschland gerade funktioniert, so hoch ist? Also ich habe mir nochmal den aktuellen Sachsen-Monitor aufgerufen. Knapp 60% sind eher unzufrieden oder sogar sehr unzufrieden. Wie erklären Sie sich das eigentlich?
Es ist wirklich schwer zu erklären und man muss mehr, denke ich, über die Psyche gehen. Denn die politischen Fakten sind so, dass eigentlich die Mehrheit der Deutschen insgesamt ja sagt, persönlich sind sie sehr zufrieden. Und wenn wir uns mal gucken, welche Rechte wir jetzt haben, wie wir wohnen, welche Gehälter wir haben, wie unsere Renten sind und wenn wir uns vorstellen, die DDR hätte all das garantieren müssen. Als ich war Abgeordneter 1990, wissen Sie, und wir haben gedacht, was soll passieren, wenn wir noch länger eigenständige DDR sind? Wie sollen wir die Renten zahlen? Als alles unvorstellbar. Und wenn die Leute sich das klar machen, dann kommen sie auch wieder auf den Teppich. Aber es ist so, dass viele verunsichert sind von einer Moderne, in der sie noch nicht ihren Platz gefunden haben. Und wissen Sie, wir haben auch große Bevölkerungsgruppen gehabt, die über Jahrzehnte, zwei Generationen lang, das DDR-Regime getragen, gestützt und verteidigt haben. Und die sind nicht alle begeisterte Demokraten geworden. Das ist ein Teil. Und das andere sind enttäuschte Liebhaber der Freiheit. Sie reden ja immer von der Überfremdung. Das ist dieses Trigger-Element, was für die Nationalpopulisten so wichtig ist, dass praktisch zögerliches Verhalten bei dem Thema Zuwanderung Unzufriedenheit und Misstrauen erzeugt in der Bevölkerung. Und das ist ein anderer Teil. Und unsere Leute, die hier leben, haben nicht schrittweise gelernt, dass man mit Fremdheit sich auch vertraut machen kann. Im Großraum Köln oder in Stuttgart. Da gibt es eine Wachstumsgeschichte von Vertrautwerden mit dem, was erst fremd war. Du hast das in Chemnitz und Freiberg nicht, diese Geschichte einer langsamen Annäherung. Und immer wenn uns etwas fremd ist, entstehen auch Ängste. Und wenn die dann nicht aufgenommen werden, wenn die demokratischen Parteien Ängste nicht rechtzeitig aufnehmen. Das ist eine alte Weisheit von Ralf Dahrendorf, dem verstorbenen Liberalen. Der sagt dann, ja, dann sind andere Anbieter da, die mit diesen Ängsten dann umgehen. Nicht? Und das ist einer der Erfolgsgeschichten eben der europäischen nationalpopulistischen Parteien.